Das ist jetzt im Augenblick eine derartige Akkordarbeit. Das
Ich weiß.
können wir so nicht weitermachen. Das ist nicht, das turnt auch Menschen ab, dass sie wollen so nicht arbeiten.
In der Regel erzähle ich dir an dieser Stelle, warum es sich lohnt, diesmal diesen Podcast und Videocast zu hören oder zu sehen. Heute sage ich einfach nur, mach es. Weil bei mir zu Gast eine unfassbar beeindruckende ärztliche Kollegin ist. Und zwar die Frau Dr. Rita Bankert-Semp. Sie ist seit über 18 Jahren Geschäftsführerin beim Hausarztzentrum.com und ja, also hat mich jedenfalls in vollen Bann gezogen. Und ich glaube, das wird sie dich auch besonders dann, wenn du gerade zweifelst, warum du das alles tust, dich aufregst und fragst, was ist der nächste Schritt, den ich gehen soll. Und wir reden über viele praxisnahe digitale Tools, wie sie ihre Praxis technologisch führt, aufgerüstet hat und weiterentwickelt und warum sie regelmäßig auch in Bäckereien und ganz anderen Branchen unterwegs ist, um zu lernen. Also hören, genießen, lernen. Und ganz viel Freude dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute hier, Frau Dr. Rita Bankert-Semp zu Gast zu haben. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Wittmer. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie auf mich aufmerksam geworden sind und dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr, sehr gerne. Ich habe Sie vor einem Jahr das erste Mal auf der DEMEA gesehen, an der Seite gesessen und dachte, mein Gott, was für eine inspirierende, tolle Frau. Die werde ich früher oder später zu mir einladen und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Aber erzählen Sie mal den Zuschauern und Zuschauerinnen, die Sie noch nicht kennen und den Zuhörern, wer sind Sie und was machen Sie?
Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin. Ich bin auch die Mutter von drei Töchtern und ich bin jetzt 62 Jahre alt und bin klassisch in eine Ehe gestartet mit einem Mann, der voll berufstätig war. Und ich war die Mutter der drei Kinder und habe deswegen relativ lang gebraucht, um zu einem Facharzt zu kommen und zu entscheiden, wo möchte ich hin. Und hatte schon immer eine Affinität zu Primary Care. Und dann hat sich das ergeben, dass das mein Weg war. Und dann bin ich bei der Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin gelandet und habe das zu Ende gemacht. 2006 habe ich mich dann niedergelassen mit einer kleinen Einzelpraxis in Wiesloch. Das ist südlich von Heidelberg, unweit von der SAP. Und habe relativ schnell entschieden, dass das nicht mein Weg sein wird, weil ich komme aus einem selbstständigen Haushalt. Mein Mann war immer selbstständig und nach 8 Wochen wusste ich, so werde ich nicht arbeiten bis zum Ende meiner Tage. Gleichzeitig habe ich schon da abgesehen, dass sich das System ändern wird. Also das wird so nicht bleiben, wie das 2006, wie ich das vorgefunden habe. Und dann habe ich Stand heute 12-mal gekauft und 1-mal neu gegründet und an 6 Standorten zusammengefasst und ein Online-Portal aufgebaut. Und wir versorgen jetzt zusammen ungefähr 12 bis 13.000 Patienten im Quartal mit unserem Service und davon schon sehr stabil 2.500 in unserem Online-Portal als telemedizinische Patienten. Seit 2015 interessiere ich mich für die Telemedizin, weil ich da mal Dr. Ed, früher Sava, über den Weg gelaufen bin. Und da habe ich dann gedacht, das finde ich spannend. Und da habe ich viele Gespräche geführt mit dem Gründer von Dr. Ed und habe dem David Meinertz und habe und da habe ich das erste Mal verstanden, die Art und Weise, wie ich denke, das ist immer analog, das geht nicht vorwärts. Und wenn er mir dann erzählt hat, wie die arbeiten, dass die hinten dran schon mit Fragebögen arbeiten, damit sie den Kanal so aufmachen können, ja, da habe ich immer erst gedacht, nee, halt mal, nee, das kann doch nicht sein, nee, das geht nicht. Aber das war sehr spannend. Und dann habe ich mir andere telemedizinische Player am europäischen Markt angeschaut und habe mich dann auf Medgate fokussiert, weil Medgate eben sehr erfolgreich in der Schweiz gegründet wurde und vom Andi Fischer in Basel. Und da habe ich gedacht, okay, also die Schweizer, die sehen so aus wie wir, die sprechen wie wir und die haben auch die gleichen Vorstellungen von Service und Sauberkeit und wie es denn gehen soll wie wir. Also wenn das dort funktioniert, kann man sich doch mal anschauen, was braucht's, damit es auch bei uns funktioniert. Und dann haben wir 2019 unser erstes kleines digitales Tool gebaut, also unser, nein, nicht, nicht sag nicht digitales Tool, unser erstes Online-Tool gebaut, Telefonservice für die HZV, für die hausarztzentrierten Patienten, weil wir ja da einen anderen Versorgungsvertrag haben als im Kollektivvertrag. Und dann haben wir das gestartet als Telefon, als Telesprechstunde. Und dann hatten wir mal 5 Patienten und dann hatten wir mal 8 Patienten. Und wenn wir 8 hatten, haben wir schon quasi Sekt getrunken, weil wir gesagt haben, heute war ein echt guter Tag bei Hausarzt Online. So haben wir es genannt. Und dann kam die Corona. Und dann ging das ab wie Schmitzkatz. Ganz schnell. Und als dann die elektronische Krankschreibung an die Videosprechstunde gekoppelt war, dann haben wir einfach umgeknipst. Da war bei uns alles fertig und wir haben einfach umgeknipst und gesagt, okay, wir können Telefon, aber wir können auch Video. Und dann wurde das richtig groß. So. Und das hat bei mir, dieser Prozess hat bei mir angeregt zu fragen, wo stehen wir heute und wo soll es hingehen? Und da möchte ich vorweg schicken, also einen Online-Kalender zu haben und E-Mails zu schreiben, das sind elektronische Tools, die wir benutzen. Das ist nicht digitale Praxissteuerung. Das ist, das müssen wir genau wissen. Also das ist im Prinzip wie analog Telefon und hinten dran der Anrufbeantworter. Das ist, wir bleiben immer noch in der analogen Welt. Mhm. Also wenn mir einer eine Mail schreibt, ist es nichts anderes, als wenn er mir einen Brief geschrieben hätte. Mhm. Er erreicht mich nur auf einem anderen Weg. Und die digitale Praxis, die läuft aber ganz anders, weil die Daten benutzt und weil die mit den Daten hinterher Algorithmen entwickelt. Und diese Algorithmen, die sollen dazu dienen, den Patienten da heute abzuholen, wo er ist und zu schauen, was hat er für ein Bedürfnis? Und das ist ganz wichtig, weil es sind unterschiedliche Dinge. Und was hat er für einen Bedarf? Und ich muss ihn auch da abholen, wo sein Bedürfnis ist, auch wenn ich der Meinung bin, der Bedarf ist heute gar nicht da. Aber wenn ich einen zufriedenen Patienten haben möchte, dann muss sein Bedürfnis gesehen werden. Und wir haben jetzt mittlerweile als Credo für uns entwickelt, so geht Hausarzt, du kommst dran. Ja? Weil das Erste, was der Patient ja erleben muss, ist, ich komme dran. Ja?
Also und dran daraus, in der Sprechstunde, meinen Sie? Dran in der Sprechstunde?
Ich komme dran mit meinem Bedürfnis. Okay. Da müssen wir was sagen. Wie komme ich dran? Wann komme ich dran? Und wenn ich also Versorgungsebene und Versorgungszeitpunkt überlege, dann muss der unter Umständen nicht heute drankommen. Ja? Aber er muss erleben, mein Bedürfnis wird gesehen und dann wird mir gesagt, das ist nicht so schlimm, du kommst in 3 Tagen dran und du bekommst alles, was du brauchst, auch in 3 Tagen. Oder es ist so ganz schlimm, dass du sofort drankommen musst, wir bestellen tatütata, die Rettung kommt und du wirst abtransportiert. Ja? Aber das müssen wir durchdenken, die Flows müssen wir denken und dann müssen wir das erlebbar machen. Und dann haben Sie mich gefragt, wie die digitale Skalierung unserer Praxis jetzt aussieht.
Ja, genau. Das ist ja eine Frage, die ich immer jeden gerne stelle, ne? Von 0 bis 10, wo ordnen Sie sich selbst ein, wenn 10 das Beste ist und 0 so gar nicht? Wo sehen Sie sich da?
Möchte ich voranstellen, wir beschäftigen uns in dem Team, in meiner Praxis, wir haben da mehrere Ebenen und wir haben da also eine kleine Führungsspitze und dann haben wir eine Projektebene und da sind viele Mitarbeiter, vor allem, muss ich sagen, nicht ärztliche Mitarbeiter in diesem Team und wir überlegen uns, wie sieht die Reise aus, wo gehen wir hin und das möchte ich voranstellen. Ich hatte Ihnen das eben schon beiläufig erwähnt. Wir beschäftigen uns wirklich immer mit der Frage, was ist das Ziel? Und daraus versuchen wir eine Strategie abzuleiten und dann beschäftigen wir uns mit den Tools, die wir dafür brauchen. Und ich habe da von meiner Freundin und Mitarbeiterin und Kollegin ein Büchlein geschenkt bekommen von Sun Tzu, das heißt über den Krieg. Und das ist der daoistische chinesische Philosoph, der bei den Chinesen das ist, was bei uns der Clausewitz ist, nämlich die Frage, wie setze ich Strategien auf, damit ich mein Ziel erreiche. Und es beginnt eben damit, dass ich erstmal ein Ziel formuliere. Ich muss wissen, Was möchte ich? Was ist mein Auftrag? Und dann sage ich, dann definiere ich eine Strategie und dann suche ich darunter Tools, mit denen ich das erreiche. Und wenn Sie uns fragen, wo ist die digitalisierte oder die digitale Skalierung in unserer Praxis, dann würde ich heute sagen, auf der Skala von 0 bis 10 sind wir heute bei 2, weil wir haben jetzt einen Online-Kalender, wir haben einen Sprachbot, wir haben das E-Rezept schon seit dem 1.7.23 durchgängig. Wir haben natürlich, wie alle, seit dem 1.1.23 die EAU. Wir haben andere Kommunikationswege mit unseren Patienten, aber wir müssen es wirklich sauber denken. Wann kommt der Patient rein? Mit welchem Bedürfnis? Wie trifft er auf uns? Was braucht er von uns? Und wann geht er wieder raus und hat das, was er braucht und ist zufrieden? Das ist ja unser Ziel. Und zufrieden soll auch die Mitarbeiterin sein und der Mitarbeiter. Wenn wir das nicht aufräumen, dann laufen die sich tot. Wir haben jetzt gerade eine Arbeitsplatzerfassung gemacht, ja, mit einer Frau, die sich mit Callcentern beschäftigt und als Vorbereitung für unser E-Service-Programm. Das stelle ich Ihnen gleich vor. Und dann haben wir gesehen, wie viel unsere Mitarbeiter zickzack laufen. Ja, zack, 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 zack. Und hier noch das und da noch das und da noch das und da noch das. Da steht einer und der will was von mir und dann klingelt das Telefon und dann soll man noch das angucken und dann soll man noch hier hingucken. Da wird man wahnsinnig. Und dann ist man müde und erschöpft und sauer. Und dann geht man aus dem Beruf.
Ja.
Und das erleben wir bei ÄrztInnen und bei nicht ärztlichem Personal.
Absolut. Ja? Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Wie nehmen Sie die Ärzteschaft wahr? Nehmen Sie die Kolleginnen und Kollegen wahr, dass Sie überhaupt ein Bild oder ein Ziel oder eine Vision haben, wie Sie für Ihre Praxis oder für den Ort, wo Sie arbeiten, also jetzt nehmen wir mal an, Sie haben eine eigene Praxis, wie Sie das gestalten wollen? Weil Sie sagten, daraus kann man nur die Strategie und die Taktik und dann die Tools ableiten. Sie reisen viel rum, Sie reden mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Ist das schon angekommen? Oder ist das eher so, oh, was mache ich denn jetzt und was nutze ich hier und nutze ich da? Ich meine, ist das eine Kompetenz, die wir schon haben oder ist das etwas, was wir neu lernen dürfen?
An der Stelle sage ich, ist der haben wir zwei Seiten einer Medaille. Wir haben auf der einen Seite ein starkes Verharren in bekannten Abläufen und Mustern. Ja. Auf der anderen Seite haben wir schon erkannt, dass wir wir müssen die Abläufe verändern, wir müssen die Fragestellungen verändern, weil wir mit dem Personal, das wir zukünftig zur Verfügung haben. Ich sage immer, die Medizin 1.0 nicht leisten können. Ich gehöre zu den Babyboomern. Da, wo ich bin, waren immer viele. Wir waren viele im Kindergarten, wir waren viele in der Schule, wir waren viele im Studium und dann sind wir viele in der Praxis und dann sind wir viele im Rentenalter, ja, und dann sind wir viele Alte und Gebrechliche. Und nach uns kommt eine andere Generation, die sich ganz viel von uns unterscheidet, weil immer viele zu sein heißt auch zum Beispiel genügsam zu werden, viel zu schlucken, weil man an dem Platz bleiben muss. Wenn ich mich irgendwo beworben habe, hatte der Chefarzt 600 Bewerbungen da liegen und wenn ich nicht ganz brav war und gesagt habe, selbstverständlich, Herr Professor, ich mache Ihnen auch um 20 Uhr die Visite, wenn Sie es möchten, dann macht der Schnipp und nimmt die nächste. Solche Leute haben wir heute nicht mehr, weil die wissen, das ist deutlich viel enger, ja. Nichtsdestotrotz werden diese Visiten nur um 8 Uhr noch erwartet. Und dann beginnt ein Gemaule. Die Jugend von heute würde an nichts taugen und hätte keinen moralischen Kompass, hat übrigens Platon schon vor 3000 Jahren gesagt, dass das so ist. Und das liegt hier und hier liegt, dass wir neue Herausforderungen haben und wir haben die Menschen, die wir jetzt zur Verfügung haben. Und wir müssen jetzt sehen, wie leisten wir unseren Auftrag? Was ist das Ziel? Das Ziel muss sein, Menschen gut zu versorgen. Also Primary Care ist Versorgung. Ja? Und da kann man ja sehen, drei Bereiche gibt's da. Wir müssen den abwendbar gefährlichen Verlauf erkennen und abwenden. Das sind 3 bis maximal 5% aller Menschen, die uns begegnen. Dann haben wir ungefähr 50% Bagatelle. Ja, also Menschen mit wenig Gesundheitskompetenz, die nur kurz eine Beratung brauchen oder nur kurz eine Auszeit brauchen oder wie auch immer. Und dann haben wir ungefähr 47% wären es dann noch, aber sagen wir mal, die andere Hälfte sind Chroniker. Das sind Menschen, die haben jetzt schon eine relevante Gesundheitsstörung, die wir monitoren müssen und steuern müssen, damit sie nicht schlecht werden. Unser Ziel muss ja sein, die krankheitsfreien Jahre zu verlängern. Und wenn wir sagen, Hypertonie ist ein Zustand, ja, daraus entwickelt sich aber eine Krankheit. Und die Krankheit heißt zum Beispiel Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall. Und wir beginnen hier mit in den 50ern oder Ende der 40er mit diesem Zustand und erleben, wenn wir es nicht monitoren, mit 60 und 65 den Herzinfarkt und mit 70 den Schlaganfall, dann muss doch unser Ziel sein, den Patienten so zu führen, dass er, wenn er jetzt 90 wird, erst mit 80 spürt, dass er alt wird. Ja, das muss doch unser Ziel sein. Und das ist eben dieser große Block der Chroniker. Und wenn Sie mich jetzt zurückgehen auf die Frage, wie ist es im Kollegenkreis, dann würde ich sagen, erlebe ganz viel Offenheit für andere Prozesse, ganz viel Interesse, ganz viel Neugierde. Und ich habe ganz wenig Modelle, die zeigen, die mir vorführen, ja, das kann gehen. Ja, ich würde nicht sagen, meine Kollegen wollen das nicht. Ich sage, sie sehen nicht, dass es geht.
Ja.
Absolut. Weil was mache ich in meinem Unternehmen? Bei uns arbeiten 18 Ärzte und zwei noch als Honorarkräfte für Hausarzt online, also 20. Was erlebe ich? Wir besprechen Veränderungen, wir zeigen neue Dinge, wir erklären, wie wir es uns vorstellen und ich erlebe nicht, nein, das machen wir nicht, nein, das geht nicht. Ich erlebe ganz oft, ach, das ist interessant, jetzt wollen wir mal gucken, ob es geht. Und wenn ich erlebe, es geht, dann werde ich sicherer und ruhiger und bin bereit, es so zu machen. Und der Patient ganz genauso. Der Patient, der lernt bei uns, sich auf unserer Homepage mit einem Konto anzumelden, sich darüber einen Termin zu buchen, der dann zurückgespiegelt bekommt. Wir haben dich gesehen, du kommst dran. Entweder heute oder morgen oder übermorgen. Dann ist er beruhigt, wenn er erlebt, das klappt so. Das nächste Mal vertraut er uns. Ja. Und dann erlebt er, in der Online-Sprechstunde kann das, was ich da habe, sauber gesehen werden. Und wenn der Arzt in der Online-Sprechstunde sagt, das geht so nicht, dann macht er mir sofort einen Termin in der Präsenz. Und dann treffe ich jemanden vor Ort. Ja, das funktioniert, wenn wir das, wir brauchen Vorbilder und wir müssen es versuchen und wir müssen es spiegeln und wir müssen uns Erfolge verschaffen.
Genau,
und wenn Sie wollen Tennis spielen lernen, dann kaufen Sie sich einen Schläger und Sie kaufen sich eine kurze Hose und ein paar Schuhe und einen Ball. Damit können Sie ja noch nicht Tennis spielen.
Exakt, exakt. Aber das ist, also das führt mich jetzt zur nächsten Frage. Wo holen Sie sich in Ihre Inspiration her? Also es klingt so, als ob Sie so Leute, die Prozessmanager oder Projektmanager sind, auch in Ihrem Team haben. Wo holen Sie sich diese Inspiration her und die Ideen, okay, so könnte es auch anders laufen?
In meinem eigenen System gibt es in Deutschland ganz wenig Inspiration. Ich schaue mir Modelle in anderen europäischen Ländern an. Mein Mann ist Norweger. Alle meine norwegischen Verwandten arbeiten mehr oder weniger im Gesundheitswesen als Ärzte oder Krankenschwestern. Da kann ich da gucken, ich spreche Norwegisch. Ich bin da seit 40 Jahren im Game, also da kann ich mir immer eins zu eins angucken, wie machen die das? Die sind viel, viel, viel weiter als wir. Mein Schwiegervater hat schon 1985 ein Rezept in die Apotheke telefoniert. Der hat dann gesagt, ich telefoniere mal schnell ein Rezept. Ja, dann hat er seine Arztnummer genannt, hat seine, das war seine Berechtigung, da hat man geguckt, ja, der ist im Register, dann durfte der ein Rezept benennen. Telefonisch. Ja, die haben, also die sind weiter als wir. Jetzt muss man nicht aufhören, die sind weiter. So, dann kann man sich anschauen, wie machen es die Holländer? Die haben sich vor über 20 Jahren reformiert, also um die 2000 darum, und haben Primary Care neu aufgestellt. Und da können jetzt kann ein Arzt, also zwei Ärzte sind meistens ins zwei zusammen, versorgen im Schnitt zwischen 4.000 und 5.000 Patienten. Und zwar so, dass die Lebenserwartung der Holländer unserer Lebenserwartung in keiner Weise nachsteht. Ja, also nirgends ist es in Holland schlechter als bei uns. Ich schaue mir an, was der NHS macht, weil der NHS zwar viel gescholten, aber die Engländer leben übrigens genauso lang wie wir. Der NHS mit den wenigen Mitteln, die sie eingeben, wirklich die besten Outcomes hat und auch die besten Evaluationen dazu macht. Also alle Studien, die wir zu Corona hatten, mussten wir aus England nehmen, weil wir haben keine hingekriegt. Wir wissen nichts.
Ich würde gerne gleich mal so ein bisschen so den Prozess, so diese Patienten-Journey mit Ihnen durchgehen und welche Tools Sie in welcher Stelle schon nutzen. Vorab aber, bevor wir darauf eingehen, eine Frage, gibt es irgendetwas in diesem Prozess? Sie haben sich viel angeguckt, Sie sind da schon sehr lange intrinsisch motiviert und in diesem System drin und haben sich dafür interessiert, lange bevor das überhaupt ein großes Thema war in den Medien und überall. Gab es ein Punkt oder so ein Tipping Point oder ein, man nennt es ja auch mal gerne so ein Game Changer, irgendeine Sache, die Sie in Ihrer Praxis etabliert haben oder gemacht haben, wo Sie sagten, jetzt ist der Knoten geplatzt. Das war jetzt ein ganz wesentlicher Punkt. Gab es da irgendeine Sache, ob das jetzt...
Ja, ich habe ganz früh angefangen, Dinge bei uns zu implementieren, die wurden hingenommen und da hat man gesagt, doch, ja, das ist ganz nett, aber wissen Sie, was der Game Changer ist? Und das weiß ich schon seit 2015, aber jetzt ist es gekommen und es hat sich bestätigt, das E-Rezept.
Ah, okay. Oh, das hören jetzt, glaube ich, ganz viele sehr gern.
Das E-Rezept ist der Game Changer und ich sage Ihnen auch, warum.
Ja.
Weil das E-Rezept jetzt erlebbar für den Patienten Gang in die Praxis von Service entkoppelt. Ja, also ich mache ein Beispiel auf. Sie sind als Frau, als junge Frau, haben Sie eine Schilddrüsenunterfunktion, das haben ja viele, entweder autoimmun oder warum auch immer, und Sie brauchen Schilddrüsenmedikation. So. Dann brauchen Sie ein Folgerezept und Sie haben sonst nichts. Sie sind ansonsten eine junge, gesunde Person. Ja, fitte Person. Und jetzt müssen Sie nach der augenblicklichen Kollektivvertragaufstellung 8-mal in einer Praxis vorbeilaufen, damit Sie in dieser Praxis als Chroniker gewertet werden können, weil das Abrechnungssystem das erfordert. Sonst kann die Praxis nicht wirtschaftlich dargestellt werden. Ja. Und da sind Sie einmal hingekommen und dann haben Sie das Rezept geholt und dann hat man hinterher noch mit Ihnen telefoniert und hat gesagt, haben Sie das Rezept jetzt erhalten? Das waren die Kontakte. So, jetzt können Sie, also im Selektivvertrag, im 73C-Vertrag der hausärztlichen Versorgung, brauchen Sie übrigens nur einen Kontakt und der darf per Mail, per Video, in Präsenz oder per Telefon stattfinden. Alle Kanäle sind erlaubt und gleichwertig als Kontakt dargestellt. So, und jetzt nehmen Sie also Kontakt mit der Praxis auf und Sie möchten ein Folgerezept. Ja, jetzt müssen Sie im Kollektivvertrag immer noch einmal kommen und Ihr Kärtchen einlesen. Das müssen Sie dann den Leuten erklären, warum Sie zu Öffnungszeiten der Praxis dahin schleppen müssen und Ihr Plastikkärtchen irgendwo reinstecken müssen. Im Selektivvertrag müssen Sie es nicht. Da dürfen wir den Fall auch ohne Kärtchen auslösen und Ihnen dieses Rezept zukommen lassen. Und dann bestellen Sie dieses Rezept. Also Sie gehen jetzt bei uns auf die Homepage, Sie machen Ihr Konto auf. Sie nehmen die Rubrik Rezeptbestellung. Dort bauen wir jetzt einen Medikamentenplan ein, aus dem Sie dann mit Copy und Paste bestellen können. Später, wenn wir den elektronischen Medikamentenplan haben, kann man vielleicht auch nochmal anticken und dann wird das ausgelöst. Dann wird bei uns ein Rezept erstellt, elektronisch signiert und Sie erhalten, wir arbeiten nur mit Komfortsignatur, weil der Patient ja sofort seine Medikamente haben möchte und nicht noch einen Tag warten möchte. Wir arbeiten nur mit Komfortsignatur und es geht auch sehr schnell. Und dann kriegen Sie von uns eine automatisierte Mail, Frau Dr. Wittmer, Ihr Rezept ist fertig. Sie können es jetzt in der Präsenzapotheke und unter Ausweisung Ihrer Identität mittels der Versichertenkarte, meiner Ansicht nach eine Fehlentscheidung, aber so ist es jetzt entschieden, oder bei einer Online-Apotheke nach vorheriger digitaler Identifizierung auslösen. Ja, dann können Sie das Freitagabend um 10 auf dem Sofa machen und sobald wieder in unserer Praxis Service ist, wird das ausgelöst und Ihnen mitgeteilt. Und wir haben deswegen 2 neue Abteilungen bei uns gegründet. Die eine heißt E-Service und die andere heißt E-Care. Und E-Service wird das erste sein, was an den Start geht am 8. April. Das ist nämlich nach den Osterferien bei uns. Und dann, wenn Sie mich fragen, wo sind wir, dann sage ich, wir sind jetzt auf Stufe 2. Und wenn wir E-Service und E-Care angestoßen haben, dann sind wir schon mal auf Stufe 5, ja. Weil wir können dann Prozessschlaufen machen.
Hm? Also, was ist der Unterschied zwischen E-Care und E-Service bei Ihnen?
E-Service ist erstmal Bestellung, E-Rezept, Formulare, Bitte um Rückruf, Anträge ausfüllen, solche Sachen. E-Care wird die nächste Stufe sein. Das wird die Versorgung von Chronikern sein. Das heißt, wir werden unsere Chroniker klassifizieren in 4 Gruppen, analog NYHA, 1 völlig stabil, 4 volatil. Mhm. Da werden wir die einteilen und dann werden wir die automatisiert und strukturiert steuern. Das heißt, wir haben uns von allen Patienten in der Datenschutzerklärung unterschreiben lassen, dass wir Kontakt mit ihnen aufnehmen dürfen. Das heißt, wir können ihnen zum Beispiel Mails mit integrierten Fragebögen schicken. Und da müssen sie nur angeben, geht mir gut, ja, nein. Beispiel, erstes Level. Zweites Level, sage Blutdruck, ja. Mhm. Also, wir haben einen Patienten mit Hypertonie, den haben wir stabil eingestellt, dem schicken wir eine Mail, ist bei dir alles in Ordnung? Ja, sind deine Blutdruckwerte gut? Ja, kannst du gut schlafen? Kommst du die Treppe rauf? Ja, 3 Fragen, der Mensch kann nur auf 3 zählen, das wissen wir. Und dann kriegt er zurück und dann sagen wir, wunderbar. Ja, und wenn er jetzt ein Folgerezept möchte, dann möchten wir mal 10 Werte. Ja, und die kann er erfinden, Frau Wittmer, aber der kann sowieso viel erfinden, wenn er will. Ich bin ja jetzt mal gehe davon aus, dass ich ein Bündnis mit meinem Patienten habe, wir zwei zusammen für deine Gesundheit, dann lügt er mich nicht an. Und dann sehe ich, ja, die Werte sind gut, nur die Pulsfrequenz zum Beispiel ist hoch. Oder ich sehe, nein, die Werte sind nicht gut. Und dann kriegt er kein Folgerezept, sondern einen Termin. Und dann kriegt er den Termin online, weil wir dann fragen, was ist los? Dann können wir zum Beispiel erfragen, hast du zugenommen? Dann sagt er, ja, also ich bin jetzt arbeitslos und sitze jetzt immer am Kühlschrank und ich wiege jetzt 10 Kilo mehr. Ja, dann ändert sich mein Blutdruck. Das wird im Augenblick alles nicht gesehen, verstehen Sie?
Absolut. Aber haben Sie das auch schon die Möglichkeit sozusagen in Form von selbst erhobenen Patientendaten, ich nenne sie ja einmal passive Biomarker, in Form von die erheben, in Ihr System zu integrieren oder nutzen Sie das? Also ich versuche das an allen Stellen, wo es geht. Machen Sie das schon?
Also was wir jetzt machen ist, wir beschäftigen uns jetzt parallel zu all den Dingen, die wir da machen, beschäftigen wir uns sehr mit der Frage, wie können wir unsere, Sie wissen, in allen PVS-Systemen werden nur Word-Dateien abgelegt. Ne? Wir haben die sind alle nicht feierfähig und wir haben keine strukturierten Daten. Was Sie aber können ist, Sie können die mit OCR, Sie können die OCRen und können dann sich einzelne Marker rausziehen lassen und die können Sie dann strukturieren. Ja, also ich sage jetzt mal auf Neudeutsch gesprochen, Sie können es OCR, dann können Sie es feiern und danach können Sie Algorithmen daraus machen. Ja? Ja, und da suchen wir jetzt Anbieter, die das machen. Wir sprechen jetzt gerade, ich war jetzt in München bei Labor Becker, ein ganz, ganz interessanter Termin. Das Labor Becker ist eines der führenden Labore in Deutschland zur Trockenblutanalyse. Herr Dr. Becker und sein Team machen 20% der frühgeborenen Screenings in ganz Deutschland. Also 20% aller deutschen neugeborenen Kinder werden, oder in Deutschland neugeborenen Kinder werden von Labor Becker analysiert mit ganz, ganz hoher Qualität. Und die können aber ganz viele Marker aus Trockenblut machen. Und da waren wir jetzt und haben uns das angeschaut, um zu sehen, wie können wir das zum Beispiel in einen Flow einpacken. Also die Patientin mit der Hypothyreose, die braucht ihr Medikament und die braucht auch irgendwann mal eine TSH-Kontrolle und das geht im Trockenblut. Mhm. Dann wird ihr das geschickt, sie macht das zu Hause, schickt es zurück und wenn der Wert gut ist, kriegt sie ihr Rezept. Das sind Flows. Mhm. Ja, und das ist das, was digitale Medizin ist. Und das ist das Erste, was alle begreifen müssen, dass das digitale Medizin ist. Nicht, ob ich eine Mail schreibe oder die Praxis-Concierge benutze, das ist unser digitaler Sprachbot, kann ich empfehlen, weil Sie nicht nur inbound, sondern auch outbound Telefonie können. Das heißt, Sie können Listen erstellen und Menschen abtelefonieren lassen. Ganz interessant zum Beispiel, wenn Terminverschiebungen sind, aber auch interessant, wenn vor der Impfsaison.
Ja, also ganz klar, natürlich sind diese ganzen digitalen Tools nicht zum Selbstzweck, sondern sie müssen natürlich auch einen medizinischen Sinn und Zweck haben und es müssen Konsequenzen daraus entstehen. Und das haben Sie sehr schön damit beschrieben. Wollen wir trotzdem mal kurz einmal so durchgehen, was Sie denn alle schon nutzen, weil ich glaube, das interessiert den einen oder anderen sehr stark. Das sind nämlich immer sehr, sehr viele Anfragen, die ich da zu dem Thema bekomme. Genau. Alexandra, was soll ich denn nutzen? Ja. Machen wir einmal die Reise. Fangen wir mal ganz vorne an.
Sie suchen uns und finden uns wir finden uns irgendwo online, ja? Weil, ehrlich gesagt, dieses Instrument hier, das steuert unser Leben und da finden Sie uns. So, wenn Sie uns gefunden haben, dann können Sie sich auf unserer Homepage ein Konto erstellen. Das haben wir mit Hilfe von SharePoint gemacht, einer Windows Office Applikation. Ja. Das alle Datenschutzrichtlinien erfüllt, weil es muss immer, immer, immer datensicher sein. Das absolut ist ganz wichtig.
Ja. Okay, aber per App können Sie sich bei Ihnen nicht eintragen, nur webbasiert.
Webbasiert. Okay. Ja, wir haben keine App, das ist Web. Ja, das ist eine Web-App sozusagen. Mhm. Dann machen Sie sich dann kommen Sie da rein und dann möchten Sie bei uns einen Termin haben. Dann landen Sie beim Symptomchecker. In unserem Fall ist das DocJet aus Leipzig auf einer Infermedica-Plattform. Und da sind wir sind ganz eng im Gespräch mit DocJet. Die kann ich wirklich empfehlen, was die Kommunikation angeht. Da sind die immer dran und sprechen mit uns, weil wir lernen jetzt zum Beispiel auch, dass diese One-Size-Fits-All-Abfragen die Leute nervt. Ja, wir werden das jetzt gerade umstellen. Wir werden jetzt Kontaktanlässe anbieten und die Fragen dahinter stellen. Weil will ich einen Laborbefund besprechen, muss ich doch nicht beantworten,
ganz klar.
Ich Alexandra Wittmer bin und da wohne und es braucht.
Ja, ja? Klar. So. Und das, also es muss deutlich personalisierter sein. Was ist der Anlass und der Grund? Und das Schöne daran ist ja auch, dass der Patient oder die Patientin sich dadurch auch nochmal strukturiert und sich wirklich Gedanken macht, was will ich denn jetzt eigentlich wirklich?
Ne? Ja. Und anlassbezogen muss es sein. Ja.
Ja.
Ist auch. Und in der schönsten aller Welten würde dieser Bot zugreifen können auf den Diagnosepool der Patienten, um die es geht, und könnte gezielt daraus eine Frage stellen und könnte sagen, Sie kommen heute wegen Schmerzen. Sind es die gleichen Rückenschmerzen wie vor 4 Wochen? Das wäre die Champions League, ja. Wir spielen jetzt im Augenblick noch in der Kreisliga. Ja. Aber wir arbeiten
dran. Ja, absolut. So. Ich bin sehr begeistert.
Vielleicht sind Sie nicht so digital affin, dann rufen Sie uns an.
Ja, ja, okay.
Wir haben dazu mit einer Branding-Agentur gearbeitet und haben Personas erstellt für unsere Patienten und die halten wir an den Nachnamen fest, ja. Und wenn ich Ihnen die Nachnamen sage, wissen Sie auch sofort, in welcher Altersklasse die sind. Also meine Lieblingspatientinnen heißen Erna und Hildegard und die sind verheiratet mit Karl und Ludwig, ja. Ja. Und dann wissen Sie, Erna und Hildegard, die telefonieren. Das heißt, die würden nicht die Web-App benutzen, um zu uns zu kommen, sondern das Telefon, weil das beherrschen sie. Und hier müssen wir jetzt aufpassen. Erna und Hildegard erwarten beim Telefon einen analogen Prozess. Die erwarten auf der anderen Seite ein Menschlein, das mit ihnen spricht. Bei uns ist aber der Bot. Und jetzt müssen wir auf unserer Seite die Aufgabe lösen, wie machen wir das so, dass das Erlebnis für Erna und Hildegard gut ist. Und
ich kann Bot nutzen Sie?
Wir benutzen die Praxiskonzierge.
Okay.
Ja. Wir haben da, also das ist ein Anbieter, es gibt ja da viele, Aaron gibt es noch und All One und die Vitas aus Nürnberg. Also wir arbeiten mit der Praxiskonzierge, ist aus Stuttgart. Wir sind ja in Baden-Württemberg und sind nah bei uns dran und gehen mit in unserer Welt. Wenn wir sagen, wir wollen das so und wir wollen das so, dann sagen die nicht, nee, das geht nicht, sondern die machen es dann möglich. Schön. Aber nichtsdestotrotz haben wir
Erna dann am Telefon und da ist dann der Bot. Und dann?
So, jetzt müssen wir aber erstmal, wir müssen erstmal bei Erna bleiben. Erna erwartet, sie telefoniert und hinten dran kommt einer. Und wenn sie jetzt erlebt, wenn sie 10-mal anruft, beim 11. Mal geht einer dran, dann verwirrt sie das. Dann denkt die, okay, den Bot vorne dran, den ignoriere ich. Ich muss nur oft genug anrufen, dann geht einer dran. Und das haben wir jetzt erkannt und deswegen stellen wir das jetzt zum 8.4. ab. Es geht keiner mehr dran.
Okay.
Es wird gar keiner mehr dran.
Sehr konsequent, ja. Gut.
Es muss hinten dran immer der Bot laufen und dem sagt man dann, was man will. Mhm. Und das können wir dann beibringen, den Leuten. Wir können sagen, so, jetzt kriegst du ein kleines Kärtchen. 1 musst du das sagen, 2 musst du das sagen, 3 musst du das sagen, als Beispiel. So, dann hat man einen Termin gebucht und dann hat man 2 Optionen. Man hat den Termin entweder in der Präsenz vor Ort oder man hat den Termin online.
Wer entscheidet das?
Das entscheidet erstmal das Krankheitsbild. Also wenn sie infektiös sind, das heißt ja, meine Erkältungserkrankung oder Magen-Darm, möchten wir sie zuerst in der Online-Sprechstunde haben. Mhm. Warum? Weil in unserer de facto Sprechstunde sitzt Erna und Hildegard und ihre Kinder Gerda und Margit mit ihren Männern Volker und Thomas. Und die sind jetzt auch schon krank und die haben dann zum Beispiel, kommen die zur Kontrolle Chemo oder sonst irgendwas und die wollen da keine Infizierten haben. Das haben wir in der Corona gelernt, dass das super geht und die halten wir auseinander.
Ja? Sehr gut.
Und dann kriegen die, die es können, einen Videosprechstundentermin und die, die es nicht können, die werden zurückgerufen.
Okay, das heißt aber, es wird automatisiert entschieden, ob es erstmal Telemedizin ist oder analog.
Und nur bei diesen 2 Krankheitsbildern, nur bei Infektion und bei Magen-Darm. Bei den anderen kann ich es mir aussuchen.
Ah, okay, alles klar. Ja, sehr interessant. Mhm.
Aber bei Magen-Darm und bei Erkältung kann ich mir nicht aussuchen. Da muss erst geguckt werden, was habe ich. Und dann werde ich gegebenenfalls in die Infektionssprechstunde einbestellt. Da sind nämlich alle anderen weg.
Ja.
Kommen nur die Verseuchten.
Ich meine, das gab es ja vor Corona nicht, ne? Da hat man diese Unterscheidung nicht gemacht.
Mhm. Aber das haben wir doch gelernt. Und wir müssen doch nicht alles, was wir da gelernt haben, wieder weg.
Absolut.
Wir können
doch
damit weitermachen.
Ja.
So, und dann wird also entschieden, wo komme ich hin und dann komme ich zu uns in die Sprechstunde und habe zum Beispiel eine ganz normale Analog-Sprechstunde. Mhm. Da wird was besprochen und dann wird zum Beispiel eine Blutabnahme besprochen. Dann wird diese Blutabnahme terminiert, sie findet statt und jetzt wird es wieder digital, weil jetzt kommt automatisch, wenn Sie ein Konto haben, Ihr PDF mit der mit dem Laborbefund auf Ihr Konto und Sie bekommen eine Mail, deine Laborbefunde sind da, du kannst sie dir anschauen, möchtest du darüber sprechen, klicke hier, mache Termin.
Super.
Das heißt, dann es gibt wieder einen digitalen Flow, verstehen Sie?
Ja, ganz klar. Das heißt also sozusagen, dem Patienten wird gleich automatisch angeboten, darüber zu sprechen. Nutzen die Leute das?
Ja, das wird genutzt und das ist auch eine Frage der Forensik. Also ich habe den Wert initiiert, ich habe den Wert erhoben. Ich persönlich habe jetzt nicht die Notwendigkeit eines Gesprächs gesehen. Beispiel, also Gamma GT 55 ist erhöht, aber ich würde jetzt nicht darüber sprechen wollen. Mhm. Gamma GT 350 würde ich darüber sprechen wollen. Mhm. Bei uns wird es jeden Tag von einem Arzt gesehen und diese auffallenden Werte kommen auf eine Separatliste. Das wird initiiert, dass ein telefonischer Gesprächstermin darüber stattfindet.
Das machen Sie noch telefonisch? Also Sie nutzen auch das Telefon für die Kommunikation von Laborwerten? Okay,
ja.
Also nicht die Telemedizin-Sprechstunde?
Nein, das machen wir telefonisch, das geht schneller.
Okay, klar, verständlich.
Ja. Mhm. Da müssen wir den Patienten ja auch nicht sehen.
Nö.
Das geht schneller.
Ja.
Und das bieten wir telefonisch an und daraus ergibt sich dann die Konsequenz. Die Konsequenz kann sein, ich habe es dir jetzt gesagt, du möchtest nichts ändern. Konsequenz kann aber auch sein, ich trinke jetzt 4 Wochen keinen Alkohol, wir kontrollieren nochmal. Dann wird ein Labortermin terminiert.
Mhm.
Ja? Verstehen Sie? Und dann ist die Reise beendet.
Mhm.
Also im Augenblick. Und ich denke, an der Stelle kann es noch viel, viel, viel spannender werden.
Nutzen Sie, ja, definitiv, nutzen Sie bei Neupatienten digitale Anamnesen oder machen Sie das, wie machen Sie das?
Wir Also Sie sprechen von IDANA und sowas, wo man also Fragebögen, standardisierte Fragebögen ja, vorne wegschicken kann.
Genau, die kann man ja auch, glaube ich, also die kann man ja auch mittlerweile sehr individuell gestalten, ja, in modularer Form, was zu einem passt, ja.
Ja, also das haben wir uns angeschaut und das haben wir auf dem Schirm für nicht nur für Neupatienten, sondern wir haben das auf dem Schirm für GU, also für Gesundheitsuntersuchungen. Mhm. Aber das würden wir dann gern nochmal ganz anders arbeiten wollen, weil in der GU 2.0 muss ich ja individuelles Risiko abfragen. Also ich würde dann zum Beispiel gern wissen wollen, machen Sie mir einen Gesundheitsstammbaum Ihrer Familie. Wer ist an welcher Erkrankung erkrankt und wer ist an welcher Erkrankung verstorben? Um daraus Schlüsse zu ziehen, was ist davon genetisch unterlegt, was ist liegt an der Lebensweise. Also wenn ich zum Beispiel von Ihnen höre, dass Ihre beiden Eltern Hypertonie haben, weiß ich, Sie haben also eine Wahrscheinlichkeit, selbst eine Hypertonie zu erleiden, die ist weit über 50%, die geht eher gegen 100. Es ist nicht, also Hypertonie ist nicht 1:1 autosomal dominant vererbt, aber die Wahrscheinlichkeit wird immer höher. Wenn beide Eltern stark übergewichtig sind, wäre es sehr erstaunlich, sie wären normalgewichtig. Mhm. Wenn beide Eltern Typ 2 Diabetes haben, ist es etwas, womit wir mehr rechnen. Und dann, also wenn wir das abfragen, das hat dann andere Konsequenzen. Also dafür würden wir es gern einsetzen. Wir würden es gern für, nicht für Neupatienten auch, aber vor allem für GUs einsetzen.
Ja, um auch mehr präventiv tätig zu sein.
Um besser beraten zu können.
Ja, 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 okay.
Welches wird kommen?
Worauf werden Sie achten? Welches PVS-System nutzen Sie und sind da schon Dokumentationshilfen mit drin?
In der Tat nicht. Wir benutzen EasyNet von Medatix. Mhm. Wir schauen uns, das ist jetzt das vierte PVS, mit dem wir arbeiten.
Okay.
Ich sag immer, ich wechsle alles, was mir nicht passt, außer meinem Mann und meinen Kindern. Die passen mir manchmal auch nicht, aber ich wechsle nicht.
Und ja, aber das finde ich wirklich richtig gut, weil viele sagen, oh, diese Wechselhürde ist mir zu hoch und dann steigen mir meine MFAs oder meine Mitarbeiter auf den Tisch und dann muss ich meine Praxis schließen und weiter, wie soll ich das hinkriegen?
Das und es ist total nicht profan. Ich habe dafür ganz viel Verständnis. Es ist nicht profan, wenn Sie sich entscheiden, Ihre PVS zu wechseln, dann müssen Sie ganz gute Gründe dafür haben. Das darf keine Taktikentscheidung sein, sondern eine Zielstrategieentscheidung. Mhm. Und dann ist das die Taktik dazu. Das darf nicht von da unten rauskommen, als machen wir mal was anderes, jetzt probieren wir mal das, sondern Sie müssen sich ein sauberes Pflichtenheft schreiben, Sie müssen gucken, was brauche ich und dann müssen Sie schauen, kann diese PVS das? Und weil wir das unablässig machen, sind wir jetzt seit 2010 immer noch bei EasyNet, weil die anderen das nicht können. Also es gibt keine einzige PVS, die per Definition, man kann sie kaufen, aber es ist dann sehr teuer, mit Fire-Konfiguration kommt und mit HL7-Schnittstelle kommt. Ja, mhm. Ich habe drei Schnittstellen. Ich habe die Laborschnittstelle, die Geräteschnittstelle und die KV-Abrechnungsschnittstelle. Das sind die drei Schnittstellen, die jedes PVS hat. Und damit muss ich zurechtkommen. Und wenn es jetzt wirklich etwas gäbe, was sehr viel sauberer, aufgestellter herkommt. Sie müssen wissen, wir sind doch die 1.0er unseres Jahrgangs. Also wir sind ja nicht die Blöden. Also wir würden da sofort alle hingehen.
Ja.
Aber das ist so nicht. Und ich noch kann nicht. Auch nicht sagen, ein System ist besonders schlecht oder ein System ist besonders gut. Wir kommen jetzt mit unserem System gut zurecht. Wir haben einen eigenen Support, den wir uns dazu leisten. Wir haben einen IT-Support, der ganz viel Strategieentscheidungen mit uns umsetzt, aber eben auch so Sachen wie Updates und sowas macht, ja. Und ich würde sagen, das kann die Medatix in der Form nicht leisten. Das müssen sie sich selber leisten. Das können die nicht. Und das heißt, wenn es morgen was gäbe, was ganz viele Features, die ich jetzt habe, schon abbilden würde, würde ich mir ernsthaft überlegen, meinen Laden umzuziehen. Aber ich sehe es gerade nicht.
Ja, ja. Ja, Sie sagten, Sie haben da einen IT-Manager im Hintergrund, ne, für die ganzen Praxen, die sich darum kümmern. Ich meine, Sie haben viele Praxen, manche haben nur eine Einzelpraxis, das noch sich zusätzlich zu leisten ist. Also eigentlich kommt man ja gar nicht mehr ohne aus, ne?
Und Sie müssen eins bedenken, Sie arbeiten als Arzt in der Einzelpraxis, haben Sie im Schnitt irgendwas 35 Sprechstunden. Dann haben Sie noch Hausbesuche und Altenheimversorgung, dann haben Sie noch Themen Mitarbeiterführung, dann haben Sie noch Themen Buchhaltung und Abrechnung. Dann kommen Sie auf eine Stundenzahl von 50 bis 60 Stunden. Das arbeiten wirklich ganz viele niedergelassene Allgemeinärzte jede Woche. Und jetzt sagen Sie mir bitte, wo ist die Zeit jetzt noch für Strategie und Neuaufstellung?
Ja.
Also wo soll der Mensch das hernehmen?
Ja.
Ja, also außer er ist Elon Musk und
Ja, was glauben Sie, wie wird es in Zukunft weitergehen? Ich meine, es ist ja schon jetzt schon schwierig, viele Kassensitze zu besetzen. Und für viele jüngere Kolleginnen und Kollegen ist das jetzt auch nicht unbedingt so ein hochattraktives Modell. Was glauben Sie, was brauchen wir denn dafür, damit es wieder attraktiver wird?
Ich bin ja im Hausärzteverband engagiert und der Hausärzteverband Baden-Württemberg, der ja den ersten Selektivvertrag verhandelt hat als Blaupause für die hausarztzentrierten Versorgungsverträge in der ganzen Republik, hat jetzt ein neues Modell, von dem Sie vielleicht auch schon gehört haben, das Happy-Modell, ja. Hausärztliche Patientenversorgung interprofessionell, also Versorgung interprofessionell. Daher kommt dieses Wort Happy. Da ist der Denkansatz schon mal ein anderer. Da ist es so, dass nicht, ich sag immer, also da ist der Aluhut, ja, der Arzt hat den Aluhut auf, der Patient kommt rein, dann läuft er einmal über den Aluhut, dann geht er hinten wieder raus. So denkt das Happy-Konzept nicht. Das denkt im Kreis und der Patient kommt rein mit seinen Bedürfnissen und mit seinem Bedarf und dann wird angeschaut im System, wer ist heute dafür zuständig und bildet das heute ab. Also muss ich zum Beispiel die Medikamenten-Neueinstellung nach Krankenhausaufenthalt mit dem Arzt besprechen oder kann ich das auch mit der Versorgungsassistentin im hausärztlichen Bereich, der Vera, besprechen? Und wir möchten ja da mit den akademisierten, nicht ärztlichen Berufen arbeiten, ganz vorneweg dem Primary Care Manager, der da auch ein Bachelorstudium dazu hat. Und dann ist die Frage, da haben wir eine Zeitressource und eine Raumressource, dass dieser Patient diese Frage an dieser Stelle bespricht und das muss nicht über den Arzt laufen. Ja?
Genau, also in der Umverteilung von Arbeit und mehr Differenzierung, welche Aufgaben wo gehören wohin.
Und wir müssen noch mal fragen, welche Aufgaben können über einen Algorithmus laufen. Also der Krankenhausentlassene erstmal nicht, aber der Chroniker in den 5 DMPs, die wir bespielen, also Diabetes mellitus Typ 2, KHK, COPD, Asthma und Brustkrebs, da können wir die Leute wirklich automatisiert abfragen und hintendran evaluieren lassen, ist es noch gut oder müssen wir intervenieren? Und dann können wir das tun, was die Holländer machen. Dann können wir mit 2 Ärzten 5000 Patienten versorgen. Und dann setzen wir diese Menschen auch so ein, dass sie, wenn ich jetzt mal ausrechne, ich sag jetzt mal in einer normalen Arztpraxis, ja, wo jeder Patient einmal über den Arzt laufen muss, das ist der Ablauf, ja, dann kann ich 1200, maximal 1400 Patienten sehen. Ja, wenn ich aber vorneweg sage, ich definiere, wer zum Arzt muss, dann habe ich vielleicht nur 500 Patienten und dann habe ich statt 5 Minuten Sprechstunden, habe ich dann 20 Minuten, dann kann auch ein Gespräch zustande kommen.
Ja, ja.
Ja, und ich kann mich besser vorbereiten und ich kann besser nachbereiten. Was hat es für Konsequenzen? Das ist jetzt im Augenblick eine derartige Akkordarbeit. Das können wir so nicht weitermachen. Nee. Das ist nicht, das turnt auch Menschen ab. Sie wollen so nicht arbeiten.
Also deutlich mehr vernetztes, interdisziplinäres Arbeiten, Abgabe von Aufgaben, mehr Delegation. Und ich glaube, das hat natürlich wahrscheinlich auch was mit der Kultur und auch dem Rollenbild zu tun, woher wir kommen als Mediziner oder wie wir uns bislang in der Vergangenheit verstanden haben. Aber da braucht es ja auch unbedingt ein Umdenken, oder?
Ich sag ja zu meinem Verband immer, wir brauchen den Arbeitsphilosophen und den Arbeitspsychologen, um mit uns selbst und mit unseren KollegInnen auch zu definieren, wie wird unsere Arbeit in Zukunft aussehen. Und Herr Becker und ich in München, wir waren uns ganz schnell einig, dass wir große Fans von Eric Topol sind.
Ich weiß
Eric Topol ist ein amerikanischer Arzt, ein Neurologe, der sich auch mit Digitalisierung und mit digitalen Prozessen beschäftigt. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt unter anderem, das letzte von ihm heißt Deep Medicine. Und da geht es um die Frage, was wird KI abnehmen an täglicher ärztlicher Arbeit und was wird dann am Ende die Arbeit des Arztes sein? Ja, und dazu müssen wir uns gut hinarbeiten. Und wenn Sie überlegen, früher gab es Kutscher, die wurden dann später Lkw-Fahrer. Aber nicht jeder Kutscher konnte ein Lkw-Fahrer werden.
Nee.
Ja. Also, und ich glaube, bei uns wird sich da auch was ändern. Und wir müssen uns da begleiten lassen, weil wir an der Stelle können wir doch von der Erfahrung und vom Wissen und vom Können anderer Fachgruppen auch partizipieren.
Was glauben Sie, auf alle Fälle, ich würde noch mal gleich gerne mit Ihnen auf die Bäckerei kommen, aber jetzt, weil wir an dem Strang gerade dran sind, was glauben Sie, was sind denn die Kompetenzen Ihrer Meinung nach, die wir Ärztinnen und Ärzte in Zukunft, oder sagen wir mal so, in 10 Jahren mehr brauchen als heute, und was dürfen wir mehr verlernen? Was dürfen wir dazulernen und was dürfen wir verlernen? Weil mehr kann es ja kaum werden, ne? Oder was können wir abgeben?
Das Erste, was wir mehr lernen werden, ist abzufragen, welche Art von Begleitung der Patient braucht und wünscht. Mhm. Und unsere Aufgabe wird die Empathieaufgabe sein. Mhm. Die KI, Sie haben eine seltene Blutkrebs. Die KI kann schauen, wie viele Male in der Welt wurde diese Diagnose gestellt, was wurde bei ihrem Geschlecht, bei ihrem Alter und bei ihrer Ethnie als erfolgreiche Therapie eingesetzt. Und dann wird das angeboten werden und sie werden das dann noch evaluieren, zusammen mit einem Onkologenkreis zum Beispiel. Und dann wird der Patient dieses Angebot bekommen und dann wird ihre Aufgabe sein, dieses Angebot dem Patienten zu erklären. Sie werden ihm erklären, wie kamen wir auf die Krankheit, wie haben wir die Information eingeholt, was schlagen wir ihm vor und was kommt jetzt auf ihn zu? Wird er die Haare verlieren? Wird er die Sensibilität in seinen Fingern verlieren? Kann die Therapie so gefährlich sein, dass er daran sterben kann? Das werden dann die Aufgaben sein, die wir mit dem Patienten erfüllen müssen. Und dazu müssen wir abfragen, wie viel Begleitung wünschst du, wie viel Begleitung erträgst du, wie viel Begleitung brauchst du?
Das heißt also, wo ich ja ein großer Fan bin von, ist die Stärkung der kommunikativen Fähigkeiten. Also ich glaube, wir konnten uns ja jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Jahren häufig hinter der Apparatemedizin verstecken, aber jetzt in Zukunft wird es ja mehr darauf ankommen, die erhobenen Daten oder die Dinge, die die KI Ihnen zur Verfügung stellt, zu übersetzen in eine patientengerechte Sprache und Ihnen dann das richtige Angebot zu machen. Oder?
Genau. Und was können wir verlernen? Wir können verlernen, dass wir alle dass wir alle diese Informationen selbst erheben müssen. Wir schauen uns auch amerikanische Primary Care an und da gibt es wirklich sehr interessante Modelle auch. Und da ist es so, dass der Arzt selbstverständlich das EKG nicht durchführt und auch nicht befundet. Selbstverständlich führt er die Ultraschalluntersuchung nicht durch. Selbstverständlich hat er die Laboruntersuchung nicht abgenommen und nicht ausgewertet. Was bekommt der Arzt? Der Arzt bekommt alle Informationen zur Evaluation vorgelegt und bespricht mit dem Patienten einen Behandlungsplan.
Sehr schön, wie Sie sagen. Und jetzt weiß ich, dass ganz viele gerade da denken, und ich habe das schon häufiger gehört in den letzten Jahren, wo ich mich damit beschäftige, ja, was ist denn dann eigentlich meine Aufgabe? Es ist ja schon ganz groß, es rührt ja an der Identität und an der Sozialisation, so wie wir beide jetzt zumindest auch Medizin kennengelernt haben. Ich denke mal, dass die jetzt gerade frisch anfangen, das anders sehen werden. Aber diese Abgabe dieser Aufgabe, ich befunde nicht mehr das EKG oder ich mache das nicht mehr, das ist schon revolutionär, in Anführungsstrichen, ne? So, also.
Ja, aber wir haben doch jetzt gelernt, dass wir das Blut nicht mehr selber abnehmen müssen. Ne? Wir haben doch gelernt, dass unsere MitarbeiterInnen ja. in den Praxen das Blut auch ganz wunderbar abnehmen können. Und ich kann Ihnen sagen, der Arzt, dessen Praxis ich zuerst übernommen habe, hat jeden Morgen 2 Stunden Blut abgenommen und hat mir gesagt, das seien ganz wichtige 2 Stunden. Da würde er Bonding mit dem Patienten machen und es sei für ihn ganz wichtig. Ich habe sofort entschieden, das ist für mich nicht wichtig und ich mache Bonding woanders. Also wir ja. können das lernen.
Absolut. Ja, ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Also ich wollte nur einmal sozusagen den typischen Einwand einbringen, den ich immer höre. Und ich bin voll bei Ihnen, dass wir...
Dann sind wir wieder beim Arbeitspsychologen und beim Arbeitsphilosophen. Ja. Dann können ja. wir zusammen erarbeiten, was ist, und das ist der Wert unserer Arbeit.
Ja, ja. Was gucken Sie sich in der Bäckerei an? Das finde ich jetzt nochmal spannend zu hören.
Ja, ich habe Ihnen ja gesagt im Vorgespräch, ich schaue immer in fachfremde Gruppen, weil bei uns gibt's nicht so viel. Und da habe ich mir zuerst Bankwesen angeschaut, Online-Banking und Bankfiliale. Und dann habe ich mir Handel angeschaut, also Online-Handel und stationärer Handel, zum Beispiel bei Bräuninger. Das kennt ja, glaube ich, jeder. Mhm. Und jetzt schaue ich mir gerade die Bäckereien an. Also die Bäckerei finde ich ganz super spannend. Warum? Weil die Bäckerei ist ziemlich äquivalent zu uns aufgestellt. Also wir haben im Augenblick noch ganz viele Einzelbäckereien. Sie erinnern sich, früher war das ein Dorf, eine Kirche, ein Pfarrer, ein Bäcker, Fleischer. Ein Metzger, ein, ja. ein Gasthaus, ein Arzt und eine Apotheke.
Ja? Total, ja.
Gibt es das alles nicht mehr und es gibt auch keinen Bäcker mehr. Die Einzelbäckerei hat das Problem der schlechten Öffnungszeiten, der hohen Personalkosten, der sehr hohen Energiekosten. Das hat die jetzt wirklich gekillt. Und dann haben die auch die Nachfolgeproblematik. Also die jüngere Generation möchte das nicht mehr machen, möchte nicht mehr um 3 Uhr aufstehen und in die Backstube gehen. Und dann gab es die nächste Stufe. Es gibt diese Filialunternehmen, die kennt auch jeder. Bei uns in unserer Region heißen die Grimminger und Görz und Rutz und bei Ihnen heißen sie dann auch irgendwie. Und jetzt habe ich gerade mir einen sehr interessanten Podcast bei Alexander Graf Kassenzone angehört. Da geht es um die Bäckerei Günther in Kiel. Mhm. Hat auch 50 Filialen. Und das ist der nächste Schritt. Und wenn Sie jetzt anschauen, wie wird's gerade organisiert, ebenso, ja. Also ich bin jetzt eine kleine Filialbäckerei mit meinen 6 Standorten. Es gibt ja auch größere Filialbäckereien wie Medon in Thüringen, ehemals Kielstein mit 40 Standorten. Aber ist eine Filialbäckerei, ja. Und dann kommt das nächste. Das ist der Backshop. Und wo steht der Backshop? Der steht im Rewe, im Aldi, im Lidl, im Kaufland, da steht der Backshop. Und da, also interessant ist, dass alle 3, der Einzelbäcker, die Filialbäckerei und der Backshop, benutzen die gleiche Beko-Backmischung.
Ja.
Ja? Mhm. Das heißt, überall wird's Gleiche gemacht. Und die Frage ist jetzt, die Unterschiede ich dann immer meinen Leuten im Hausärzteverband stelle. Also wir sind ein diverser Verband und vertreten die Vielfalt. Wir haben Einzelbäckerei, wir haben Filialbäckereien und die Frage wird sein, wer hat den Backshop? Mhm. Und das wird interessant werden. Wo kommt der Backshop hin und wer ist der Backshop? Also Sie machen immer den Überstieg und schauen sich dann ärztliche Situationen an. Jetzt frage ich Sie, was passiert mit den Klasse 1 Krankenhäusern, deren Daseinsberechtigung jetzt nicht mehr da ist. Herr Lauterbach hat das, finde ich, sehr schlüssig herausgearbeitet. Wir haben 700 Krankenhäuser zu viel. Die Klasse 1 Krankenhäuser, diese kleinen Krankenhäuser, die keine Spezialität haben und die auch das, was sie machen, nicht in der geforderten Menge mit der geforderten Qualität ableisten können. Ich möchte kein einziges Krankenhaus benennen und herausführen, weil da macht man sich nur Feinde. Aber Fakt ist, wir haben 700 Krankenhäuser zu viel. Und in Dänemark zum Beispiel oder auch in Norwegen haben die diese Krankenhausreform schon vor 20 Jahren angetreten. Dänemark hat jetzt mit 5 Millionen Einwohnern noch, glaube ich, insgesamt 20 Krankenhäuser. Ja. Und wir haben in Baden-Württemberg mit 11 Millionen Einwohnern haben wir 240 Krankenhäuser. Also die Dänen sind, ja. Ich glaube, 6 Millionen, knapp 6 Millionen. Also wir sind doppelt so viel wie Dänemark und die haben 20 Krankenhäuser und wir sind mit einer 10er-Potenz dran und die Leute in Deutschland, also in Baden-Württemberg, leben nicht länger als die Leute in Dänemark. Also, ne? Und die Frage wird dann sein, was wird denn mit den Krankenhäusern werden? Und da gibt es ja Modelle. Sie sich sicher schon mal die Portpraxen angeschaut von der Bosch Stiftung. Das sind sicher alles Überlegungen, wie solche Locations dann genutzt werden sollen. Und da ist dann der Betreiber, wäre dann die Kommune. Und daneben lege ich jetzt mal ganz neutral, jedes kommunale MVZ geht pleite. Weil die können das nicht. Das ist nicht die ureigenste Aufgabe der Kommune, ist Gesundheitsversorgung darzustellen. Und an der Stelle ist dann die Frage, ja, wer wird der Backshop? Also ich glaube, das Happy-Modell kann eine Idee sein. Das vertrete ich aber ja selbst mit in der Kommission, die das Happy-Modell entwirft, und glaube daran. Und ich glaube daran, dass wir das in ärztlicher Hand behalten sollten.
Ja, also auf alle Fälle ein spannendes Thema. Da werde ich mich nochmal genauer mit beschäftigen, mit dem Happy-Thema, und nochmal gucken, ob ich dann nochmal jemanden finde, der
da. Fragen Sie doch mal die Frau Professor Bullinger-Göpfert vom Hausärzteverband, die auch die Vorsitzende von Baden-Württemberg ist und die unter deren Schirmherrschaft sozusagen wir das Happy-Modell gerade jetzt. Wir sind schon sehr weit, wir verhandeln es schon mit der AOK Baden-Württemberg, also wir sind schon in Richtung Pilotphase. Würde ich mich freuen, wenn Sie sich das nochmal anschauen würden. Ja. Oder der Herr Professor Wolfgang von Meißner aus Bayersbronn, der für uns sich da in der Außendarstellung des Happy-Konzepts sehr verdient macht. Aber das wäre eine Möglichkeit, die wir Backshop generieren.
Vielen Dank. Ich könnte noch ganz lange mit Ihnen weitersprechen. Zum Ende ist noch eine Frage, die mich schon die ganze Zeit beschäftigt, und es hat mich wieder an das letzte Jahr. Oh, sehen Sie, es klingelt.
Ja, alles gut.
Alles gut. Alles. Sehr ans letzte Jahr erinnert. Sie haben eine unheimliche Energie, Sie sind sehr inspirierend, Sie gehen sehr voran. Was ist Ihr großes Warum hinter dieser ganzen, also ich finde es wahnsinnig toll, wo Sie sich informieren, wo Sie sich Inspiration holen, was Sie sozusagen von anderen Branchen auf die Medizin übersetzen können. Das geht ja weit über das ärztliche Handeln am Patienten hinaus. Was ist das Tiefste, was Sie antreibt, wenn ich Sie das hier so fragen darf? Also,
das dürfen Sie natürlich fragen. Was treibt mich an? Ich habe ganz große Freude an Gestalten, Gestalten. Ich habe ganz große Freude am Entscheiden. Ich arbeite unheimlich gern in einem Team und sehe und kann ein Konzept entwickeln und kann es umsetzen und sehe dann auch, dass es gedeiht. Ja, also ich habe auch Freude am Pflanzen und Gießen und Häken und Sehen und Wachsen lassen. Das ist das, was mir ganz viel Freude macht. Und ich könnte nicht gut in einem Environment arbeiten, das mir diesen Gestaltungsspielraum nicht gibt.
Ja, vielen Dank für die Worte und diese wunderbare und schöne Antwort, die ich von ganzem Herzen genauso sehe und auch verstehen kann und nachvollziehen kann, zu gestalten und sich zu beteiligen, weiterhin ein gutes System zu schaffen, wo Patientinnen und Patienten, aber natürlich auch alle Mitarbeiter, die Ärztinnen, Ärzte und Pflegeberufe und Assistenten sehr, sehr gerne drin arbeiten. Und dass wir wieder viele Menschen dafür begeistern, dort wieder zurückzukommen und das zu gestalten. Gibt es noch einen letzten Gedanken, einen Appell, einen Wunsch oder etwas, was ich nicht gefragt habe, was Sie gerne sagen möchten, was Sie den Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchten? Oder auch Herstellern in der Entwicklung?
Ja, also was ich mir wirklich wünsche, ist, dass das Schnittstellenthema angegangen wird, weil wir können keine monopolistische Welt wünschen. Wir wünschen uns die Vielfalt und wir wünschen uns mehrere Anbieter am Start. Wir möchten nur mehr Kompatibilität. Und da sehe ich wirklich den Gesetzgeber auch in der Pflicht, das zu verordnen, analog zur Straßenverkehrsordnung. Sie werden nicht aufgefordert, ein bestimmtes Auto zu kaufen. Sie werden noch nicht mal aufgefordert, ein Auto zu kaufen. Aber wenn Sie es tun, muss es TÜV-gerecht sein. Es muss Bremsen haben, Scheibenwischer, Licht und was man da alles da noch braucht. Und wenn Sie sich auf der Straße bewegen, müssen Sie sich an die dort gegebenen Regeln halten. Und da möchte ich gern, dass Regeln durchgesetzt werden und aufgefordert werden, diese Regeln zur Verfügung zu stellen. Und wer die nicht leistet, der darf nicht mehr mitfahren. Und das muss von oben kommen, weil ich kann Ihnen sagen, ich weiß das aus meinen Gesprächen mit den, gerade mit den PVS-Herstellern, die sagen mir dann, das ist interessant, was Sie da wollen, Frau Semp, aber warum soll ich das machen? Ich verdiene mein Geld auch so. Mhm. Und deswegen brauchen wir einfach da einen Rechtsrahmen, damit wir uns schneller nach vorne bewegen. Und allen meinen KollegInnen wünsche ich Mut zur Veränderung, weil es Spaß macht.
Vielen, vielen Dank. Ja, es war ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte gar nichts weiter hinzufügen. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Interesse, dass Sie hier bei mir bei Dr. Vital waren. Und ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg weiterhin alles Gute. Und ich bin gespannt, noch viel von Ihnen zu hören, wie sich alles weiterentwickeln wird. Danke.
Ich danke Ihnen auch.
Ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und ich bin mir sicher, Frau Dr. Rita Bankert-Semp genauso. Was war für dich am wichtigsten? Gibt es irgendwelche digitalen Tools, die du in der Organisation, in der Diagnostik oder Therapie mit deinen Patientinnen und Patienten einsetzt, die ich in diesem Videocast und Podcast noch nicht vorgestellt habe? Dann schreibe mir und wir gucken und ich schaue, ob diejenigen auch hierher kommen und das vorstellen, damit du weißt, was für dich der richtige Weg ist, weil jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und nicht für allen passt alles. Wie immer im Leben. Aber dafür bin ich ja da und hoffe, du nimmst das ein oder andere aus diesem Podcast und Videocast für dich mit. Wenn das so ist, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei Apple Music oder bei Spotify und auch bei YouTube. Vielen Dank, wo auch immer du bist. Bis bald. Viele Grüße, Alexandra.